Ja, also wie bin ich an die Materialien gekommen? Man muss wissen, dass sozusagen die Familie Venedey bis heute als in den Nachfahren in der Urenkelgeneration mittlerweile, in der Urenkelgeneration lebt. In Berlin.
Unter demselben Namen?
Unter demselben Namen. Und zwar in erster Linie in Berlin und in Konstanz. Ich habe selbst noch den, also man muss wissen, Jakob Venedey hat ja schon spät Kinder bekommen, da war er schon recht alt. Und diese Kinder haben wiederum spät Kinder bekommen. Und deswegen lebten dann also ein 1920 geborener Enkel, lebte dann noch, als ich ihn kennenlernte. Und dieser Enkel hat mir dann alle möglichen Materialien zur Verfügung gestellt. Er selber war auch politisch sehr aktiv in der deutschen Friedensbewegung im 20. Jahrhundert und war dann auch hinterher Stadtrat in Konstanz. Also da war er Alterspräsident des Konstanzer Stadtrates. Und von ihm habe ich im Prinzip die gesamten Materialien bekommen. Man muss sich das so vorstellen, und da bekommt man das Gefühl von Christoph Kolumbus. Sie bekommen alte Materialien in Koffern, Lederkoffern, von denen Sie annehmen müssen. Die könnten aus der Zeit kommen, stammen von Jakob, also 19. Jahrhundert. Richtig alte Lederkoffer. Und das Material ist völlig unsortiert. Das heißt, es sind eigentlich Briefe, Manuskripte, Zeitungsartikel und Ausschnitte, die völlig durcheinander sind und die ich auch praktisch erstmal archivalisch erfassen musste und sortieren musste, was eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Und darunter befanden sich auch Henriette Venedeys Tagebücher und Lebenserinnerungen. Und die habe ich dann im Prinzip ediert und daran war eben halt das Stadtarchiv Karlsruhe sehr interessiert. Und bis heute, muss man sagen, hat gerade die Stadt Karlsruhe ein großes Interesse an Henriette Obermüller. Nach der Ausstellung, die ihr zu Ehren veranstaltet wurde 1999 und wo auch meine Edition erschienen ist, wurde in Karlsruhe-Durlach eine Straße sogar nach ihr benannt. Also es gibt die Henriette-Obermüller-Straße in Karlsruhe, finden Sie auf jedem Stadtplan, auch bei Google Maps.
Ein Teil des Engagements des Stadtarchivs besteht auch darin, dass das Buch, das Birgit herausgegeben hat, online heruntergeladen werden kann.
Genau,
den Link findet man im Wikipedia-Artikel über Henriette Obermüller. Es sind im Wesentlichen zwei Konvolute, Lebenserinnerungen und Tagebücher. Ja. Wir sind ja jetzt hier nicht nur in der historischen Dimension der 1848er, wir sind auch in der literarischen Dimension des baden-württembergischen Literatursommers. Wie würdest du die Tagebücher, die Lebenserinnerungen, wie würdest du Henriette als Schriftstellerin charakterisieren?
Sehr lebendig, sehr anschaulich, auch zum Teil sehr emotional, das muss man wirklich sagen. Dabei trotzdem immer sozusagen mit einer gewissen Distanz die Dinge beobachtend, aber immer als anteilnehmende Beobachterin, so würde ich es wahrscheinlich nennen, als anteilnehmende Beobachterin. Sie hat auch selber republikanische Gedichte verfasst. Leider ist mir bis heute nicht ganz klar geworden, weil es gibt Gedichte im Nachlass, die ich gerade beschrieben habe, die ich gefunden habe. Man kann es aus den Handschriften nicht genau sehen, wer jetzt von wem stammt. Ob jetzt Henriette die Gedichte verfasst hat oder Jakob. Weil beide haben mit einem Sekretär später gearbeitet, der dann praktisch die aufgeschrieben hat. Deswegen kann ich heute nicht sagen, welche Gedichte von ihr und von ihm stammen. Aber ich weiß, dass 1856 sie einem Verleger ihres Mannes eigene Werke zum Verlag angeboten hat. Karl Friedrich Löning aus Frankfurt. Und Karl Friedrich Löning, oder er war konvertierter Jude, Zacharias Löwenthal, hatte sozusagen, musste aber absagen, weil er zu viel Material hatte, wo er gerade dran arbeitete. Und deswegen sind diese Schriften, von denen nicht genau zu erfahren ist, was es ist, nicht veröffentlicht worden. Aber es gibt im Nachlass Gedichte. Ich kann sie nicht hundertprozentig zuordnen. Manche könnte man eher sagen, es sind Henriette, manche eher Jakob, vom Stil her. Das, ja.
Ich will gleich noch eine ganz kurze Passage geben, um Sie als Schriftstellerin in einer sehr persönlichen Situation auch zu zeigen. Sie schreibt, da einmal, kurz vorher wird der Hackerzug erwähnt und das Scheitern des Hackerzuges, und jetzt kommt da einmal, als ich das nachmittags bei meiner Mutter war, frug mich diese, wo denn Gustav, ihr Mann, sei. Ich sagte, zu Hause. Und wo ist Käterle, der Name der Weise, welche bei mir war, auch zu Hause? Nun, so frage doch, wann dein Mann sie zuletzt geküsst. Ich war wie versteinert, ich stürzte nach Hause. Als ich leise eintrat, saß Gustav auf dem Kanapee, Käterle am Fenster. Ich ging auf sie zu, frug, im Beisein ihres Mannes, wann hat dich mein Mann zuletzt geküsst? Sie sagte, gestern. Darauf schlug ich Gustav eine ins Gesicht. Der stund auf und kam mit dem Messer auf mich zu. Ich eilte hinaus, draußen war auch Käterle. Ich nahm sie in mein Zimmer, ich beschwor sie, mir alles zu sagen, und ich hörte, dass Gustav gerne ein Kind von ihr gehabt, etc. Ich schickte sie fort zu einer Freundin in den Dienst. Das ist doch eine sehr beeindruckende Art, im Rückblick, unglaublich lakonisch, gleichzeitig auch unglaublich dynamisch und sehr emotional mit einer solchen Erfahrung umzugehen. Also wie gesagt, was ich vorhin auch in der Einführung sagte, mich hat sie als Person und als Haltung außerordentlich beeindruckt, als ich die Texte gelesen habe. Jakob hat sich, glaube ich, unter der Herrschaft seiner Frau, um es mal so auszudrücken,
sehr stark gewandelt.
Sehr stark verändert.
Ja. Politisch.
Ganz aus einer frühen Schrift von Jakob was vorlesen, wenn ich genug Licht habe und meine Brille das mir zulässt. Er hat ein Buch geschrieben, 1842, über Deutsche und Franzosen aus dem Geist ihrer Sprache und Sprichwörter. Und da heißt es: Will aber die Frau in Deutschland, wie in Frankreich oft genug, selbst nach den Zügeln greifen, offen und unbedingt den Herrn spielen, so weiß zwar der Deutsche, bösem Weibe kann niemand kreuzen, steuern, aber dann sagt er ebenfalls, Weiberregiment selten gut end. Hiernach scheint also die deutsche Frau weniger geeignet zu sein als die französische, aktiv in die öffentlichen Angelegenheiten des Staates einzugreifen. Und dann heißt es, ja, der Mann in Deutschland würde sich für entwürdigt halten, wenn er der Frau, wie in Frankreich, das Comptoir, die Lenkung der Geschäfte überlassen müsste, wenn er ihr sein Hab und Gut, die Blüte seines Handels, mit einem Worte seinen Wohlstand, dessen Begründung und Aufrechterhaltung verdankte. Denn, Sprichwort, nährt das Weib den Mann, so muss er ihr Spielmann sein. Und wirklich gibt es derartige Spielleute, wie unmusikalisch die Franzosen auch sonst sind, in Frankreich genug und viel mehr als in Deutschland. Und das kommt daher, dass der Franzose in seiner Frau alles nur beinahe nie die Hausfrau sieht. Und dann, wie wir gehört haben, ist er etwa 20 Jahre später tatsächlich in die Situation gekommen, dass seine Frau seinen Wohlstand begründet, dass er genau das tut, und sie muss ihn wohl auch durch ihr Engagement als Demokratin, als politisch denkende Person stark verändert haben.
Ja, das habe ich natürlich jetzt weggelassen, weil ich mich jetzt sozusagen bis auf die Eheschließung konzentriert habe. Sie hat dann sozusagen ihm jetzt nicht nur finanziell den Rücken freigehalten durch das Gasthaus, was sie geführt hat, sondern sie hat tatsächlich auch wieder begonnen, mit auf seiner Seite mitzukämpfen, als Frau, was sie damals so durfte, sage ich jetzt mal, was Frauen damals zugestanden wurde. Bei der Süddeutschen Demokratischen Volkspartei, die gerade hier in Württemberg sehr stark war, sich hier in erster Linie begründet hat, in Stuttgart, und die dann weitere Ausläufer gebildet hat, vor allem nach Baden und auch in die Pfalz hinein. Und in dieser Partei hat sie eben halt auch mitgewirkt und vor allen Dingen, und das ist das ganz Entscheidende, es gibt eine Association Internationale des Femmes aus Genf. Die wurde begründet von der Ehefrau des schon von mir vorhin erwähnten Armand Goeck, Marie Pouchelin-Goeck. Und Marie-Jeanne de Pouchelin-Goeck hat sie gebeten darum, ob sie sich für diese Association auch engagieren könnte in Baden. Und das hat sie getan und Frau Goeck hat sozusagen eine Zeitschrift herausgegeben, die Journal des Femmes. Und Henriette hat 1868-69 nicht nur eine Korrespondenz mit Marie Goeck geführt, sondern sich auch für den Vertrieb der Zeitschrift in Baden eingesetzt und eigene Artikel für diese Zeitschrift geschrieben. Jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt keine sozialistische Frauenbewegung gewesen, sondern eine frühe bürgerlich-demokratische. Die ging jetzt nicht so weit, dass sie eben halt, wie jetzt später die sozialistische unter Clara Zetkin zum Beispiel, eine ganz verstärkte Einwirkung der Frauen in die Politik gefordert haben. Die wollten die gleichen staatsbürgerlichen Rechte haben als Frau. Dafür hat Henriette Obermüller gekämpft, und zwar sowohl eben halt in der 48er Revolution als auch dann in den späten 1860er Jahren.
Ja. Jetzt möchte ich aber gerne ans Publikum weitergeben.
Ganz realistisch, wie hat sie das Gasthaus finanziert?
Sie hatte zum Teil, das muss man sagen, sie hatte noch etwas übrig gebliebenes Vermögen aus ihrer ersten Ehe. Das hat sie retten können, das muss man sagen, das hat sie retten können. Und das hat sie sozusagen verwendet als Grundstein für das Haus. Es war ein altes, verfallenes Bauernhaus, was sie dann selbsttätig renoviert haben, Jakob und sie. Und dann hat sie im Prinzip 1860 das eröffnet, kurz nach der Geburt des zweiten Sohnes.
Mit wie vielen Jahren hat sie ihre beiden Kinder bekommen? Sie hatte zwei Fehlgeburten.
1855 hatte sie eine Totgeburt in Zürich, 1858 hatte sie noch eine Fehlgeburt und 1856 und 60 hat sie ihre beiden überlebenden Söhne bekommen und 1817 ist sie geboren. Sie können ausrechnen, das war für damalige Verhältnisse außerordentlich spät und auch für medizinische Verhältnisse außerordentlich spät. Ja.
Also schon, dass sie sich mit 36 Jahren noch als junge Frau charakterisiert, war für die damalige Zeit sicher ein ordentlicher Affront, oder?
Ja,
also von einer sehr starken Persönlichkeit getragen.
Genau.
Was wir heute anders sehen würden, also für die damalige Zeit galt ja schon eine Frau von unter 25 schon als nicht mehr vermittelbar.
Richtig, genau.
Ja. Ja.